Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ja, wir haben es letzte Folge schon erwähnt und ihr habt es wahrscheinlich auch bei unserem Instagram gesehen. Wir waren auf dem Splash Festival. Wir waren jetzt die letzten Tage dort und da hatten Lennart und ich auch mal wieder Zeit, richtig lange über den Podcast zu sprechen. Und wir haben so gemerkt, ey, es ist ein bisschen Zeit für ein kleines Update, um den Podcast ein bisschen spannender, knackiger, unterhaltsamer zu machen. Und wahrscheinlich seht ihr den ersten Teil von dem Update bereits jetzt schon, denn ihr seht wahrscheinlich gerade jetzt schon unser neues Cover, auf das wir super stolz sind. Und wir hoffen, dass es euch genauso gut gefällt. Aber wir haben uns auch entschieden, die Struktur vom Podcast ein bisschen aufzubrechen, also spannende Themen in den Vordergrund zu stellen. Was heißt es genau? Es gibt jetzt nicht mehr so Songs und dann die Themen, sondern es soll einfach nur um die spannendsten Themen gehen. Das heißt, wenn ein Song ein spannendes Thema ist, weil es darum herum so viel zu erzählen gibt, weil es so relevant ist und für Wirbel sorgt, dann ist das natürlich auch ein Thema, kommt in den Podcast. Aber zusammengefasst erwartet euch jetzt ein konzentrierterer, knackigerer, unterhaltsamer Podcast mit mehr spannenden Themen. Falls ihr Feedback dazu habt, das ist wichtiger denn je, dann lasst es uns gerne wissen in den DMs bei Instagram, unter dieser Folge bei Spotify oder auch als E-Mail an hallo@deutschrap-plus.de, weil wir haben gesagt, ey, lasst es uns einfach mal voll reingehen. Wir testen das heute mal aus, wir stellen einiges um und wir sind gespannt, wie ihr es findet. Wir sind sehr überzeugt von dem neuen Format und ich glaube, die Struktur wird auch gleich noch ein bisschen klarer, wenn ich erzähle, wie die heutige Folge aufgebaut ist. Wir starten rein mit dem Hot Topic Mois. Es eskaliert komplett. San Diegos Ex-Frau veröffentlicht Videos. Mois Ex-Frau postet Statements. Jeden Tag dreht sich die komplette Sichtweise. Und wir versuchen heute mal ein bisschen Klarheit reinzubringen. Eben habe ich schon über das neue Cover gesprochen und auch im Podcast werden wir mal ein bisschen Revue passieren lassen. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie ist der Prozess überhaupt zu so einem kompletten Cover? Wer ist der Designer dahinter? Und. Danach sprechen wir über Kool Savas. Bei uns im Interview hat er noch das Boom Bap Album angekündigt, doch jetzt erscheint eine neue EP, die bei manchen Fans für Fragezeichen sorgt. Reezy versorgt uns mal wieder mit neuer Musik und ein paar spannenden Insights zu seinen Finanzen. Und da sieht es richtig heftig aus. Und zu guter Letzt sprechen wir natürlich über das Splash Festival. Wir haben die komplette Experience mitgenommen, vom Campingplatz über die krassesten Acts, wilde Partys bis zum Visit oben auf dem Splash-Kran und erzählen euch hier ein bisschen von unseren Erlebnissen und von
Werbung.
Ja, der Sommer steht vor der Tür, also ist eigentlich schon komplett da und auch ich werde nach der Aufnahme noch ein bisschen rausgehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber gerade so im Sommer, wenn man den Tag über gearbeitet hat oder irgendwas gemacht hat, man ist manchmal so ein bisschen antriebslos, um abends nochmal Freunde zu treffen, feiern zu gehen, irgendwie raus, das schöne Wetter genießen. Und ich trinke dann immer ganz gerne ein Effect Energy, weil Effect hat die sogenannten Flavored Energies. Es gibt natürlich den klassischen Energy-Geschmack bei Effect, aber es gibt auch diese Flavors. Und diese Geschmacksrichtung gibt es einfach sonst nirgendwo. Es gibt Bubblegum, es gibt Coconut Blueberry, es gibt Grape Mint. Sehr, sehr abgefahren, schmeckt so wie die Shisha-Traube Minze. Und meine zwei absoluten Favoriten sind aber Black Acai, schmeckt so ein bisschen wie dunkle Beeren, aber trotzdem auch so frisch, und Guava Massive. Das sagen wir seit Tag 1. Es ist so ein bisschen so tropische Früchte, bisschen wie man sich so eine verrückte Wassermelone vorstellt und wirklich ein absolut abgefahrener Geschmack. Aber gerade auch diese Variation, dass man so viele Geschmäcker zur Auswahl hat, das macht es eben, finde ich, zu einem guten Energy für den Sommer.
Ja, und da hat Effect jetzt auch noch einen draufgesetzt und die Limited Edition Strawberry Aprikol rausgebracht. Also Erdbeere und Aprikose gemixt. Das habe ich auch sonst nirgendwo gesehen und ist jetzt halt einfach die perfekte Erfrischung für genau dieses Wetter, was wir gerade haben. Sommer in Deutschland, finally da. Also schaut mal, ob ihr das bei euch im Supermarkt bekommt. Und wenn nicht, dann checkt auf jeden Fall mal den 93 Shop, denn da gibt's alle Flavored Energy Sorten, die wir euch gerade vorgestellt haben, auf jeden Fall. Und wenn ihr den Newsletter abonniert, bekommt ihr sogar nochmal 10% auf eure Bestellung drauf. Also checkt mal die Shownotes ab, da ist der Link zum 93 Shop. Genießt mit den Effect Flavored Energy Sorten den Sommer. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Unseren Highlights. Also, nach einem kurzen Spot geht's los. Let's go. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und wir starten rein mit dem Hot Topic der Woche und zwar Mois. Wer sich noch an die Folge von letzter Woche erinnert, der Stand, den wir damals hatten, war, dass wir sind von diesem Spendenskandal von Mois zu seiner Namensänderung, wo jetzt Mois neuerdings Zeus heißt und nur noch Englisch spricht, gekommen. Dann ging es auch darum, um die vermeintliche Affäre von der Ex-Frau von Mois, die übrigens Anis heißt, dazu kommen wir, also das ist so ein bisschen wichtig, also Anis ist die Ex-Frau von Mois und dass sie angeblich eine Affäre mit San Diego hätte. So, sie, also Anis, hatte damals noch gepostet, hey, sie will sich dazu nicht äußern. Die Ex-Frau von San Diego aber, die hatte dann eine Story dazu gepostet und gemeint, dass sie, also Anis, zwei Familien zerstört hätte. Also hat quasi impliziert, dass dieses Fremdgehen-Gerücht stimmt, weil sie damit die Beziehung von Mois und ihr als auch die Beziehung von San Diego und seiner Ex-Frau zerstört hätte. So, das wäre der Stand, den wir letzte Woche hatten. Das Ende vom Lied war auch so ein bisschen, dass Lennart und ich ja fast schon Mitleid mit Mois hatten. Wir haben gesagt, ey, diese Trennung mit der Ex-Frau, San Diego-Ding kommt raus irgendwie. Es waren wie so Anzeichen einer Psychose zu erkennen und waren fast so ein bisschen, ja, der arme Mois, was da jetzt gerade alles abgeht, der ist ein bisschen verwirrt und so. Und seitdem ist es wirklich komplett eskaliert. Es sind zwei wichtige Sachen passiert. Und zwar, das erste, was passiert ist, ist, es erschien ein Video, das die Ex-Frau von San Diego gepostet hat. Man muss dazu sagen, es ist nicht 100% validated, dass es wirklich die Ex-Frau ist, aber sie hat halt dieses ganze Material. San Diego hat alte Beiträge von ihr geliked und so weiter. Auf jeden Fall, die Ex-Frau von San Diego postet ein Video, was Mois Ex-Frau Anis in einem Auto zeigt, dann sagt der Stimme sowas wie, ja, was macht ihr da? Die Kamera schwenkt an dem Auto vorbei, man sieht eine Sekunde, wie in so einem Horrorfilm, San Diego ohne Maske, der auf die Kamera zuläuft und dann wird die Kamera weggeschlagen. Also ein heftiges Ding und man war sich so ein bisschen einig, so wenn man so mal reinhört bei Social Media, was so die Allgemeinheit denkt, so okay, das ist der Beweis, dass Anis und San Diego eine Beziehung hatten und es sah so aus, als hätte die Ex-Frau von San Diego die beiden erwischt, ne? Sie saß so im Auto, San Diego daneben kommt angelaufen, also krass, okay, wild, San Diego ohne Maske, komplett wild. Und die zweite Sache, die dann passiert ist, nach ein paar Tagen, nach dem kompletten Chaos, hat sich dann die Ex-Frau von Mois, also Anis, dazu entschieden, ein 10-teiliges Statement auf Instagram zu posten. Und sie sagt dort unter anderem Dinge wie:
Ich habe niemals was mit San Diego gehabt. Ihr alle, auch seine Ex-Frau, habt einem narzisstischen, manipulativen Lügner geglaubt. Alim hat immer wieder behauptet, dass ich irgendwas mit irgendjemand habe, immer wenn ich versucht habe, ihn zu verlassen. Auch dieses Video, wo ich in diesem Auto sitze, Alim stellt es so dar, als wäre das entstanden, während ich noch mit ihm verheiratet war. Das ist aber nicht wahr. Dieses Treffen war nach unserer Trennung. Und das war auch kein Privattreffen von San Diego und mir, um sonst was zu tun. Dieses Treffen hatte einen Grund und da waren auch mehrere Leute anwesend. Wir waren da auch nicht alleine. Und der Grund für dieses Treffen war auch Alims Lügen. Und die Stelle, wo diese Kamera weggeschlagen wird, da wurde niemand geschlagen. Diese Kamera wurde einfach nur weggetan, weil keiner Bock auf Facelifts hatte.
So, also, damit ihr Bescheid wisst, Alim ist quasi der Name von Mois sozusagen, also sie nennt Mois Alim. Und sie sagt, sie habe kein Verhältnis zu San Diego gehabt und dieses Video, wo sie im Auto saß, das war ein völlig anderes Treffen. Das ist aber auch nur der Anfang von diesen 10-teiligen Statements und es ist wirklich, also sie erzählt, also was dann folgt, ist so eine chronologische Erzählung der Beziehung von den beiden, also von Mois und Anis. Es geht um ein verheimlichtes Kind, wo sogar Bushido mal in allein drauf eingegangen ist. Es geht darum, wie die Mutter von Mois sie unterdrückt und gequält hat und jetzt auch Triggerwarnung. Es geht um Vergewaltigungsvorwürfe. Es geht um Handgreiflichkeiten bis dahin, dass Mois angeblich ein Messer gezückt habe, sie geschlagen hat und ihr das Messer an den Hals gehalten habe, bis zu Selbstmordversuchen von ihr und. Also ihr merkt schon, es ist wirklich komplett eskaliert.
Yes, genau. Und seit diesem Statement jetzt, was ja so sonntagsabends kam, wir nehmen jetzt montagsabends auf, ist halt alles nochmal mehr eskaliert, weil Mois die ganze Zeit auf Social Media jetzt wirklich heute den Tag über Minutentakt gepostet hat. Da können wir gleich ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich habe mal so probiert zusammenzufassen, was so die krassesten Sachen sind, die Mois jetzt so die ganze Zeit postet. Und ich glaube so die Zwischenzeit zwischen diesem, das Video wurde veröffentlicht, Mittwochabend war das dann, glaube ich. Und eben jetzt so bis zu diesem Statement von Anis war eben, dass Mois auch sehr aktiv auf Social Media war, die ganze Zeit in einem sehr prunkvollen Hotel unterwegs war, Videos gemacht hat, ich glaube auch insgesamt extrem wenig geschlafen hat und das ganze Internet aber ja auch so ein bisschen sich gedreht hat im Vergleich zu, wie es noch vor einer Woche war und viele wirklich dann so gesagt haben, was fällt Anis und San Diego ein, weil eben plötzlich alle geglaubt haben, dass da was zwischen denen ist und wirklich sehr viele Beleidigungen gegenüber San Diego, auch wenn man da die Kommentare durchliest auf seinem Account, der hat nichts deaktiviert gerade im Moment und auch sehr viel antisemitische Kommentare da unter seinen Postings und bei Anis eben jetzt auch bei ihrem 10-teiligen Statement, was sie insgesamt auch, sie hat sich eine Corona-Maske aufgesetzt, weil sie ja eigentlich auch anonym unterwegs ist, hat sie auch Kommentare ausgeschalten aus wahrscheinlich genau dem Grund, weil sie wahrscheinlich gerade auch in Privatnachrichten extrem beleidigt wird. Also dieses ganze Ding ist halt komplett eskaliert und dadurch, dass jetzt Anis eben so die ganzen letzten Jahre mit Mois erzählt hat und wie so dieser Beginn war und eben auch sehr viel über Mois Familie gesprochen hat und auch besonders über Mois Mutter und halt gesagt hat, das war halt eine komplette Horror-Ehe, weil sie eben von ihrer eigenen Familie, also Anis von ihrer eigenen Familie ferngehalten wurde und dort ja wie eine Sklavin quasi behandelt wurde bei Mois Familie. Das wiederum hat jetzt einfach dafür gesorgt, dass eben Mois jetzt gerade am Durchdrehen ist auf Instagram, weil er eben auch merkt, dass sich jetzt plötzlich wieder sehr viel gegen ihn wendet.
Ja, ich meine, das ist wirklich wieder so eine klassische Situation, wo wir so voll aufpassen müssen, weil es immer so, einer initiiert was und alle glauben so, Person A so, dann kommt Person B, alle glauben B und so immer so hin und her irgendwie. Deswegen, man muss jetzt echt so ein bisschen aufpassen, was man denkt, was man sagt irgendwie. Aber ich finde, so, das ist so eine Situation, gefühlt gab es die auch schon so oft in so Rap-Beefs, so zum Beispiel Mois, der haut so Sachen raus, aber alles ist so ein bisschen wirr, hier so eine Info, da so eine Info, alles, ne, so wie gesagt, wir haben letzte Woche irgendwie so Anzeichen einer Psychose irgendwie vermutet und dann kommt so Anis und gibt aber so ein wirklich ausführliches Statement, chronologisch, mit Beispielen. Sie hat Bilder gepostet, wo man Verletzungen von ihr sieht. Sie erzählt wirklich von tausenden Situationen irgendwie. Und auch so, ja, keine Ahnung, also man möchte ihr sehr gerne glauben, wenn man das sieht, weil es so viele Beispiele sind und so viel so, ja, und dann bin ich wieder rübergegangen ins Haus und kam wieder zurück und dann kam die Mutter und hat das gesagt und das und sowas irgendwie, es klingt wirklich so, wie als ob sie das gerade so aus ihrer Erinnerung halt so erzählt. Und jetzt hat man so diese beiden Sachen vorliegen und ich finde so Stand jetzt so sehr subjektiv ist man so voll so auf dieser Seite, aber ich glaube, es werden noch so, also ne, auf der Seite von Anis, aber ich glaube, es werden noch so viele Statements kommen, weil da ja auch, ich, keine Ahnung, so Mois zum Beispiel zu dieser Kellerzeit, da waren doch immer so tausende Leute bei denen zu Hause. Das wird ja noch so viele Leute geben, die irgendwas darüber wissen und die sich sicherlich bei dieser medialen Präsenz jetzt dazu äußern werden und ja, wo irgendwie immer Neues rauskommt. Also am Ende von Lied wissen wir nicht so, soll man Mois glauben, soll man Anis glauben oder war es am Ende einfach so eine komplett kranke Beziehung und beide haben irgendwie Fehler gemacht, so. Man weiß es nicht genau.
Ja, bestimmt. Also bestimmt Letzteres. Deswegen, ich sehe es auch immer so ein bisschen kritisch, wenn sich so viele Leute dazu äußern. Also es ist ja im Moment auch schon der Fall, dass sich wirklich extrem viele da auch aus diesem Umfeld, gerade Keller und sowas, dazu äußern oder auch Mois Brüder und so. Auch dazu können wir gleich so ein bisschen sagen. Mois hat ja selbst auch sogar ein Statement hochgeladen, was aber mittlerweile gesperrt wurde auch. Also das war so, ich glaube so am Freitag oder sowas. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen. Aber ich habe gesehen, dass es viele Reactions darauf auch gab, auf das Statement von Mois, wo er dann eben auch nochmal viele Chatverläufe gezeigt hat. Aber die dann teilweise halt auch bestätigt haben, das, was halt jetzt auch so Anis schildert, ne? Also irgendwie Textverläufe, wo dann ewig Mois schreibt, überhaupt keine Antworten mehr bekommt und Mois Anis extrem zutextet mit allem Möglichen, dann ja auch so eine Sache einfach, weswegen für mich auch klar ist, ne, irgendwie, man weiß nicht, was so bei der Beziehung bei Anis und Mois alles so passiert ist. Man weiß nicht, ob diese Sachen mit der Familie von Mois stimmen. Man weiß nicht darüber Bescheid mit San Diego und allem drum und dran, was da ist. Aber so, was bestätigt ist quasi, ist halt auch einfach diese Gewalt von Mois gegenüber Anis. Also das zeigt sich auch in den Chatverläufen zum Beispiel von Mois und von Pixie BBM, also ne, dem Account oder dem angeblichen Account von San Diegos Ex-Frau. Und deswegen ist es halt schon völlig geisteskrank einfach, was da passiert ist, weil so Gewalt gegen Frauen so oder so, egal was passiert ist, ob Fremdgehen oder nicht, ist nicht in Ordnung. Ne? Also Fremdgehen ist nochmal eine andere Sache, worüber man auch sprechen muss, so ist auch nicht okay, aber es rechtfertigt nicht, dass dass man gewalttätig gegenüber seiner Frau wird. Und da gibt's ja auch Polizeireport und alles drum und dran. Und wie sagt Mois, hat das auch selber quasi bestätigt.
Genau, das war nämlich so eine Situation, die jetzt ja auch in einem Video erzählt, wo es irgendwie komplett eskaliert sein soll bei den beiden. Ich glaube, sie hatte ihn dann zu einem gewissen Zeitpunkt verlassen und ist dann aber wieder zu ihm zurückgekommen und irgendwas ist dann passiert, dass er so komplett ausgerastet ist und hat sie dann angeblich, als sie in der Küche waren, so geschlagen, bis sie auf dem Boden lag, dann wieder aufgehoben, wieder geschlagen und so. Und sie dachte, so hat sie das geschildert, dass sie schon so abgeschlossen hatte, gesagt hat, okay, der killt mich jetzt mäßig. Und dann hat der angeblich ein Messer genommen und das so an ihre Kehle gehalten irgendwie und so, keine Ahnung, so voll durchgedreht, bis dann Nachbarn die Polizei gerufen hätten. Und aus diesem Grund existiert dann irgendwie so ein Polizeibericht, ne? Ich hoffe, ich kriege gerade alles chronologisch wieder zusammen, weil das echt viel ist. Aber solche Stories hört man da echt viel oder halt auch, ne, um mal auf das einzugehen, was sie da so mit der Mutter erzählt. Die waren ja sehr lange verheiratet, ne? Ich glaube 7 Jahre oder sowas. Und zu dem Zeitpunkt war auch Mois so noch nicht so berühmt, als sie so zusammengekommen sind irgendwie. Und dann hatten sie geheiratet und die Mutter hat ihr anscheinend direkt den Kontakt zu ihrer Familie verboten und so sagt sie, keiner darf nichts mehr mit denen machen und so. Und ist dann auch immer schlimmer geworden, hat sie immer mehr so drangsaliert und alles und dann auch gequält, bestraft. Zum Beispiel irgendwie so Sachen wie, sie sollte aus den getragenen Socken der Mutter so diese Fussel unten raussammeln mit den Händen und sowas. Hat sie anscheinend auch geschlagen und dann aber so gesagt, so geh in dein Zimmer und schmink dich wieder und wasch dich und sowas, dass man nicht sieht, dass du geweint hast und so ein Kram. Also komplett übel, echt, wenn man diese Sachen hört, wie gesagt, based on dem Statement, das sie jetzt gemacht hat. Das ist quasi so, diese Seite, die wir jetzt von ihr gehört haben.
Ja, und halt auch, ne, dass so diese Trennung nicht so einfach war, also sie konnte das nicht so durchziehen, hat halt dann auch irgendwie, ne, wenn Polizei kam, dann irgendwie doch auch Alem wieder, also Mois auch wieder geschützt. Zu einer Zeit war dann irgendwie, dann ging es auch um diesen ganzen Asche-Beef und sowas, wo dann wirklich auch sie und oder Mois dann dadurch in Gefahr war und dadurch dann sie auch und sie dann nach Belgien ziehen mussten und die haben auch Kinder zusammen. Und dann in der Zeit danach hat anscheinend dann halt auch Maestro irgendwann zu ihr gemeint, so sie sollte wieder zu Mois zurückkehren, nachdem sie eigentlich schon mal abgehauen war, weil Mois halt sonst niemanden hat. Und letztes Jahr hat dann eben diese Trennung auch stattgefunden und das wurde auch extrem wild beschrieben. Also ne, mit irgendwie, sie ist dann auch mal mit der Cousine, mit ihrer Cousine zu Mois irgendwie nach Hause gefahren. Dann hat Mois so die Tür abgeschlossen und hat dann auch sie geschlagen und die konnten dann auch nicht die Polizei rufen, weil Mois das Handy von der Cousine genommen hat und alles wirklich richtig, richtig heftig. Und ich glaube, auch davon gab es dann irgendwie Polizeiberichte oder was sie dann eben so nachgereicht hat. Also hört sich schon alles sehr wild an und Mois, wie gesagt, geht jetzt eben seit diesem Statement von Anis eigentlich im Minutentakt auch die ganze Nacht, die ganze letzte Nacht ist er auf Instagram und postet neue Stories. Ja, was ihn, glaube ich, irgendwie anscheinend extrem wütend macht, ist eben, dass Anis da so viel über seine Mutter eben auch gesprochen hat und sie so schlecht dargestellt hat. Er hat dann eine Sprachnachricht auch gezeigt, wie seine Mutter weint und dann auch dazu geschrieben, er schreibt jetzt auch immer auf Englisch, er will die Tränen seiner Mutter eben rächen und würde dafür auch die Kinder opfern und sowas. Also krass. Sowas kommt auch richtig, richtig häufig jetzt irgendwie drin vor. Also es ist wirklich komplett wild, ne? Also er postet gefühlt jede DM, die ihm geschickt wird, um zu zeigen, dass eben viele ihm auch noch glauben und so sagen, sie sind auf seiner Seite. Es gibt anscheinend auch Widersprüche aus den Statements von Anis, die er dann immer wieder postet, ne, weil so Anis damals auch viel in seinen in seinen Videos zu hören war oder so, weißt du, und Anis sagt ja auch so Sachen wie, sie hatte keinen Zugriff auf sein Handy irgendwie, ne, und da werden jetzt so Widersprüche aufgedeckt, aber so, ne, das sind solche Arten von Widersprüche und nicht das, was so die Gewalt angeht und so weiter, ne, also da wird jetzt halt viel, was er dann halt so postet, dann alle möglichen Chatverläufe auch, ne, mit San Diego zum Beispiel, also auch dieses so, ich liebe sie und so, das ist anscheinend wirklich ein wahrer Chatverlauf, über den wir neulich gesprochen haben, also ne, was so, dass San Diego und Mois auf Instagram geschrieben haben und San Diego meint, er würde Anis lieben. Dann auch Chatverläufe von Mois und Anis und auch eben mit Pixie BBM. Da hat er zum Beispiel auch gezeigt, dass nachdem er letzte Woche die Chatverläufe mit Pixie BBM geleakt hat, Pixie nochmal geschrieben hat, ey, Alim, die hättest du nicht öffentlich posten sollen, was wir so untereinander geschrieben haben. Und Mois hat darauf geantwortet, so, fickt euch alle, und sie wiederum so, okay, korrekt, so, und das war's. Und dann hat Mois ihr aber jetzt anscheinend heute nochmal so geschrieben, ey, wir müssen das jetzt noch so beenden, also in so eine Richtung, so von wegen, er will, glaube ich, jetzt auch so Beweise irgendwie veröffentlichen, dass halt wirklich was bei Anis und San Diego geht. Er hat ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, er hatte kurzzeitig ein Foto gepostet, wie er Anis, ja, also, ne, wie er Sex mit ihr hat. Und in so einer Doggy-Pose. Und das wurde natürlich auch gescreenshottet und geht jetzt überall im Internet umher. Und er, ja, kündigt quasi schon, oder so wie er schreibt und was er so alles veröffentlicht, ist wie, als würde er halt androhen, wirklich auch ein Sextape mit seiner Ex-Frau zu veröffentlichen.
Aber das ist halt, also das ist ja sowas von die falsche Strategie, wenn du so sagst, ey, okay, ich will die Allgemeinheit davon überzeugen, dass ich im Recht bin und sowas. Also, das ist ja komplett am Arsch irgendwie. Ich habe auch gesehen, dass Mois viele Profile von ihm wurden jetzt gesperrt. Ich glaube, sein YouTube-Kanal und auch, ich glaube, sein TikTok-Account, ich bin nicht 100% sicher, aber dass auch sein Instagram schon so die ersten Warnungen bekommen hat, dass er bald halt gesperrt wird. Was ja auch ein bisschen verständlich ist, muss man sagen, bei dem, was er alles postet, wenn du hier von so Nacktbildern, Sextapes und sowas schreibst, ja. Und er hat jetzt zum Beispiel schon einen neuen Account erstellt und probiert halt seine Fans davon zu überzeugen, diesem neuen Account zu folgen. Stand jetzt, nach ungefähr 2 Tagen, wo er das Ganze pusht, hat der neue Account 40.000 Follower und sein alter Account, auf dem er ja die ganze Zeit postet, hat 1,1 Millionen. Also schon ein riesen Unterschied, wenn man mal diese beiden, ja, Größen vergleicht sozusagen. Und was ich damit sagen will, ist, sollte Mois sein Instagram-Profil, auf dem ja gerade der Großteil seiner Statements und seiner Ansichten und so weiter veröffentlicht wird, sollte der Instagram-Account von Mois jetzt gesperrt werden, ist es auch nochmal richtig wild, weil dann hat er halt wirklich nur noch so einen kleinen Account, halt 40.000 Follower, das ist so wie am 34 mäßig, also keine Ahnung, also schon wild.
Ja, das ist halt auch so sein Hebel, ne, einfach Social Media. Er hat halt auch brutal viele Fans durch die letzten Jahre. Das Thema beschäftigt ja auch gerade einfach alle. Er war auch live heute und in diesem Livestream hat er dann eben auch Anis halt beschimpft, die Familie von Anis beschimpft, also ihre Eltern, San Diego natürlich auch beschimpft, aber halt sogar auch seine eigenen Kinder als Kachbar beschimpft, ne? Also hat dann auch immer, ne, als dann Leute halt geschrieben haben, ey, wie kannst du deine eigenen Kinder jetzt beleidigen und so, meint er so, ey, ich weiß ja eh nicht, ob die von mir sind, und hat Kopfgeld ausgesetzt auf San Diego und Anis, 20.000 Euro. Es ist wirklich kompletter Fiebertraum, wenn man sich das so alles anguckt, weil jetzt ist er irgendwie dann plötzlich an einem Punkt gewesen, wo er die halt wirklich so gejagt hat mäßig und irgendwie, ich bin jetzt in Bielefeld, ich bin jetzt an der Adresse, wo seid ihr? Ich hat irgendwie dann plötzlich geschrieben, er ist mit Polizei und Jugendamt unterwegs und wollte dann plötzlich seine Kinder zurückhaben. Das ist alles heute passiert, ne? Also irgendwie, dass er seine Kinder als Kachbar beleidigt hat, dass er gesagt hat, er weiß ja eh nicht, ob die wirklich von ihm sind, und jetzt plötzlich angeblich mit Jugendamt und Polizei seine Kinder zurückholen will, ne? Also so, da merkt man auch, wie wird es gerade und wie unübersichtlich das alles ist. Und
ja, halt auch wirklich richtig, richtig gefährlich, die Mutter deiner Kinder dieser Gefahr auch auszusetzen, weil es halt auch extrem viele Leute gerade gibt, die halt irgendwie posten, keine Ahnung, Stadt XY steht hinter dir, Mois, Man in the Mirror und sowas, ne? Also irgendwelche random Leute aus dem Internet, die jetzt hier sich auf irgendeine Seite schlagen, obwohl das ja offensichtlich einfach eine Sache ist zwischen Mois, Anis, San Diego und der Ex-Frau von San Diego noch.
Ja, ja. Wobei halt hauptsächlich auch Mois und sie, ne?
Genau.
Aber was mir gerade auch noch eingefallen ist, was auch noch so ein Riesending war, weil du gerade die Kinder erwähnt hast, das hatte ich eben in der Einleitung so ein bisschen erzählt, ne? Und zwar laut Anis hat Mois Geschwister, Brüder und noch ein weiteres Geschwisterkind, ich weiß gerade gar nicht, welches Geschlecht, ja. Und dann haben sie eben geheiratet und kurz nach der Hochzeit, wo sie schon eben so nicht mehr diesen Kontakt zu ihren Eltern so haben durfte, soll sie ihre Mutter angerufen haben. Und also die Mutter von Anis hat Anis gesagt, so heirate ihn nicht oder was weiß ich, irgendwie macht die Hochzeit rückgängig, whatever, irgendwie, der hat noch ein Kind von einer anderen Ehe und sowas, ja. Und dann hat sie so gedacht, hey, ihre Mutter will ihr nur was Schlechtes einreden, damit sie die Ehe abbricht, nicht eingeht. Ich weiß gerade chronologisch nicht, wo wir sind, ja. Und danach sei Mois mit seiner Mutter in so ein Zimmer gegangen, hat sie rausgeschickt, die Tür zugemacht und da haben sie eben so gestritten und die Mutter von Mois hätte Mois gesagt sowas wie so, ey, du musst es ihr erzählen und so, ja. Und irgendwann später soll dann herausgekommen sein, dass dieses Geschwisterkind, ich glaube eine Tochter, also eine Person, die als Mois seine Schwester vorgestellt wurde, angeblich Mois seine Tochter wäre aus einer früheren Beziehung. Damals soll Mois 20 Jahre gewesen sein und das Wilde ist, sie hat dann sowas gesagt wie, dass die Mutter von Mois immer ihren Söhnen gesagt hat, wer von euch so das erste Kind bekommt, das wird so mein Kind sozusagen. Also sie soll dann sowas wie die Mutter, also ganz verrückt, ja. Und deswegen wurde diese Tochter von Mois angeblich immer als die Tochter von Mois Mutter und die Schwester von Mois vorgestellt, ja. So vollkommen crazy. Und Anis soll dann aber irgendwann, also natürlich erstmal komplett Krise, oh mein Gott, was kommt hier gerade raus, ja. Aber soll sich dann mit dieser Situation abgefunden haben, sich um dieses Kind gekümmert haben, so sehr, dass das Kind fast Anis mehr mochte als die Mutter von Mois, aka seine Mutter, in Anführungszeichen sozusagen, ja. Und dann sei die Mutter auch wieder voll ausgerastet und da hat alles beendet und so. Und das Krasse ist, oder hat dann dem Kind quasi den Umgang mit ihr irgendwie untersagt. Und das Krasse ist, dass Bushido, das hatte ich auch eben so ganz kurz erwähnt, ja, bei dem Song King Sonny Black, der glaube ich 2021 rauskam, da rappt er: Und dieser Mois macht mir heute einen auf Rockstar, doch du kleine Pussy bleibst für alle Zeiten ein Opfer, heimlich nur am Kiffen, aber machst hier einen auf Hotscha, redest über Ehre, doch verleugnest deine Tochter. Also.
Ja, Mann, das habe ich auch gesehen. Auf Twitter. Richtig, richtig, richtig krank einfach. Hatte die Line so auch nicht mehr auf dem Schirm, aber jetzt kam da so ein bisschen Erinnerung. Ich meine auch, Bushido hat das sogar mal, ist da vielleicht sogar mal noch mal näher drauf eingegangen oder so, aber man hat es damals halt auch nicht so ganz gecheckt oder so, ne? Aber schon richtig, richtig krass einfach, weil man dann auch mal wieder so sieht, dass, und das sieht man, finde ich, jetzt hier auch richtig, richtig gut, dass häufig irgendwelche Gerüchte, die so im Umlauf sind, dann doch manchmal halt auch stimmen, ne? Also auch wenn wir so gucken, ne, vor drei Monaten, wo dann Mock irgendwie behauptet hat, hier mit San Diego wäre mit Mois seiner Frau durchgebrannt und sowas, so habe ich echt gedacht, so, was ist das denn für ein wildes Gerücht und so. Man weiß ja auch nicht, ob das wirklich stimmt, aber zumindest ist das ja jetzt ein riesiges Thema gerade und ich dachte wirklich, das wäre halt irgendwas Erfundenes, so komplett bei den Haaren herbeigezogen, aber ist jetzt ja gerade einfach ein brutal, ja, brutal aktuelles Thema und ja auch der riesige Streitpunkt bei dieser ganzen Sache, was Mois eben auch immer wieder thematisiert, gerade in seinen Stories, dass er eigentlich nur wissen will, was da bei denen ist und dazu aber nicht wirklich was kommt. Also, ne, dass da eben Anis jetzt auch nichts dazu so groß gesagt hat, außer dass sie halt nie mit San Diego im Bett war, dass sie nichts mit ihm hatte, dass die nicht zusammen wohnen und alles drum und dran. Und ich habe ja schon gesagt, ne, Mois hat auch diesen kompletten Chatverlauf mit der Ex-Frau von San Diego geleakt. Und die schreibt eben, ne, dass sie ja gehört hätte, wie die beiden zusammen stöhnen, die Kinder von Mois da sogar mit dabei gewesen sind, sie seit September einfach ein totales Horrorleben hat, weil sie auch nur von den beiden so die ganze Zeit wissen will, was geht da ab. San Diego sagt ihr aber nichts dazu und die leugnen dieses ganze Thema und ihre Familie ist auch zerstört mit, ne, die hat ja auch ein Kind mit San Diego zusammen und sie sagt, dass so die letzten Monate einfach der komplette Horror waren, weil die beiden einfach nicht ehrlich sind und sie eben ja vermutet, dass sie was zusammen haben und das ist eben noch so diese große Sache, die so im Raum steht, was da eigentlich abgeht.
Ja, das ist zum Beispiel auch eine, so was wir vorhin gesagt haben, man muss immer gucken, wem man jetzt glaubt. So zum Beispiel, manche sagen jetzt auch so, ey, okay, sie sagt ja in diesem Ausschnitt, den wir auch gerade gezeigt haben, in diesem Video waren nicht nur die beiden, sondern halt ganz viele andere, die sich unter anderem wegen Mois getroffen haben. Aber das, was man ja im Video sieht, ist eigentlich nur sie und San Diego und eine Person, die filmt, vermutlich diese Ex von San Diego, die sowas sagt wie, hä, was macht ihr da? Also so, das wirkt fast eher so wie, ne, als ob da wirklich irgendwas komisch abging, als so Riesentreffen, 10 Leute, alle reden über Mois, sondern, ne, also das ist ja auch irgendwie steht noch so im Raum. Jetzt gibt's auch noch eine andere Sichtweise auf die Dinge und zwar, es gibt Personen, die auch die ganze Zeit ja mit involviert waren, und zwar die Brüder von Mois. Also aus den Erzählungen von Anis geht hervor, dass die irgendwie zusammen gewohnt haben, immer die ganzen Brüder und Mois und die Mutter und sie, und dann irgendwie ist sie irgendwann in so ein Nebenhaus gezogen oder sowas und in so eine Nebenwohnung und so, keine Ahnung, whatever, aber die haben halt immer zusammen gewohnt, ja. Und jetzt hat der eine Bruder von Mois hat ein Statement gepostet, wo er schreibt, ihr erwartet ein Statement über Dinge, die noch nie existiert haben, da bezieht er sich auf das Statement von Anis, die noch nie existiert haben, die noch nie passiert sind. Wir gucken diese Scheiße, die sie da redet und sind in Disbelief, wie man sich solche Dinge zusammenreimen kann. Meine Mama hat sie nie gezwungen, irgendwas zu tun. Ihr kranken Menschen, hört auf, meine Mutter zu beleidigen, weil ein psychisch instabiler Mensch namens Anis irgendeine Scheiße im Internet erzählt. Generell sind diese Märchengeschichten, die sie da erzählt, völliger Blödsinn und haben keinen roten Faden. Beispielsweise sagt sie, meine Mutter hätte sie 3 Jahre lang gezwungen, keinen Kontakt zu ihrer Mama zu haben. Meine Mama kannte sie 5 Monate lang, bevor sie spurlos gemeinsam mit Alim verschwunden ist. Alim hat den Kontakt zu meiner Familie abgebrochen für sie. Anis und Alim sind geistig zurückgeblieben durch diese ganze Internetsache und brauchen dringend Hilfe. Also zusammengefasst so ein bisschen, das, was Anis sagt, stimmt nicht. Und Mois hat aber auch so mäßig Psychose, dem kann man gerade auch nicht glauben, noch andere Statements gepostet, wo es darum geht, irgendwie, dass Mois gerade auch irgendwie nur wirres Zeug erzählt, dass es nicht stimmen würde und sowas.
Die Brüder haben ja auch Beef mit Mois. Also die waren ja früher, glaube ich, auch Teil vom Keller und haben auch gestreamt dann und so. Aber da gibt es den Vorwurf von Mois, dass jetzt auch brandaktuell, dass die Brüder ihm irgendwie Uhren abgezogen hätten. Und deswegen wollen die sich, glaube ich, auch nochmal genauer äußern, also das sind nochmal ganz unterschiedliche Parteien, wie man jetzt merkt, ne, so einmal Anis, einmal Mois und dann halt die Brüder von Mois und die Familie von Mois. Es gibt ja auch, falls ihr euch dran erinnern könnt, im Rahmen von diesem ganzen Spendenskandal hat sich plötzlich ja auch so ein Management eingeschaltet. Ne, das war irgendwie so, die haben dann plötzlich, da war doch Mois, da gab's doch Gerüchte, dass der im Knast war und sowas und dann hat plötzlich so G2WA-Management Instagram-Account gepostet und das ist ja wirklich nicht lange her, also 2-3 Monate. Die haben da dann so die Verantwortung, oder die haben dann, ne, so ein bisschen gesagt, so, hey, wir sind das Management und die Sachen so, ne? Und die sind jetzt auch nicht mehr gut mit Mois und haben ein erneutes Statement halt gepostet, wo auch so angeschnitten wurde, was denn da eigentlich diese Sache mit Mois und 4Bro auf sich hatte. Und das hat sich so angehört, als hätte irgendwie Mois tatsächlich irgendwo halt, ne, gesagt, so, ey, ich bin jetzt hier der neue CEO, irgendwie Mitarbeiter entlassen und fast dafür gesorgt, ein Unternehmen in die Insolvenz zu treiben, sodass, also da wurde so der Name von 4Bro nicht direkt genannt, aber es hat sich halt sehr stark danach angehört, weil wie wir ja wissen, war ja Mois dann da, bei ihm stand ja wirklich so CMO in der Bio von 4Bro und alles drum und dran, auf jeden Fall dieses ganze Management steht auch auf der Seite von von Anis und ja, bestätigen nochmal die Version, dass es halt extrem kompliziert ist, mit Mois zusammenzuarbeiten, weil er eben alle opfern würde, nur um sein eigenes Wohl zu bekommen, und immer wieder manipuliert und alles drum und dran. Das ist so der Vorwurf.
Ich bin auch mal gespannt, was da so die Allgemeinheit zu denkt. Wir können ja gerne mal eine Umfrage zu machen, wer gerade wo steht, so Mois versus Anis. Ich habe vorhin gesehen, dass Mock was gepostet hatte, ne? Also quasi genau diese Umfrage, und da ist dann so ausgegangen, 70% haben für Anis gewotet, also dass sie ihr glauben, und 30% haben für Mois gewotet, also dass sie Mois glauben. Das muss man aber mit einem riesen Warnsymbol versehen, weil Mock quasi gegen Mois ist, deswegen ist diese Umfrage nicht ganz unparteiisch. Von daher werden wir auf jeden Fall mal eine machen, und dann bin ich mal gespannt, was da auch rauskommt.
Ja, ich glaube, das ist halt, also ich weiß nicht, das ist halt nichts, was so schwarz-weiß ist, so, ne? Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Bei ganz vielen Sachen kann man gar nicht wissen, was da jetzt stimmt. Das ist dann so ein bisschen subjektive Wahrnehmung vielleicht auch, so, vielleicht sind so Versionen so an sich richtig, aber nicht jetzt so überspitzt dargestellt, so, ne? Ich rede jetzt so ein bisschen darüber, wie war die Situation zwischen Anis und der Familie von Mois zum Beispiel und so. Mhm. Ich glaube, was aber feststeht, ist einfach, dass Anis an sich mit Mois eine richtige Horrorzeit hinter sich hat, auch Mois richtig viel Scheiße erlebt hat in der Vergangenheit, hat sich ja auch mit ganz vielen Leuten verstritten, die auch schon, ne, dieser ganze Keller ist auseinandergebrochen. Maestro hat letztes Jahr ganz viele Statements auch über Mois gemacht und da auch sehr viele Sachen gesagt, die schon darauf schließen, dass Mois ja einfach ein schwieriger Mensch insgesamt ist, und ich finde, das zeigt es jetzt auch, ne? Wir haben vorhin vorgelesen, so was der alles in seinen Livestreams was der gerade so alles auf Instagram droppt und so, und dass sich das auch teilweise widerspricht, und es ist halt einfach ein Fakt, dass Mois ein Frauenschläger ist. Das ist halt einfach das, was es so heftig insgesamt macht. Mhm. Was dabei Anis und San Diego ist, keine Ahnung. Ne? Es sieht irgendwie so aus, so auch mit dieser Geschichte mit San Diegos Ex-Frau und so, dass da was gewesen sein könnte, und auch das, was halt so Mois postet und so, aber es gibt auch keine handfesten Beweise, was das angeht insgesamt.
Es kann ja, also man weiß ja auch gar nicht, aus welcher Zeit dieser Verlauf stammt. Also dieser Verlauf, wo er sowas sagt, ich werde mich jetzt irgendwie ein bisschen mehr, was hat er geschrieben, um sie kümmern oder so?
Um sie kümmern, ja. Und das war so im Oktober 2023 oder September 2023 ungefähr.
Weil das kann ja auch sowas sein wie, also klar, das hat jetzt voll viel Interpretationsspielraum, aber vielleicht war da gerade so die wildeste Eskalation, Trennung, Mois, ich weiß es nicht genau, und San Diego hat so mäßig wie so, ein guter Freund von Mois und von Anis gesagt so, ey, ihr zwei, ihr seid so ein Krisencouple, so, der geht's gerade übel schlecht, ist absolut meine Interpretation jetzt von allem, ja, und sowas wie, ich kümmere mich jetzt ein bisschen um sie, du weißt, so, okay, ich liebe sie, ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber so, weißt du, was ich meine, wie so ein gemeinsamer Freund, der sich dann ein bisschen um die Frau in diesem Fall kümmert. Ja, Bro,
es könnte sein, dass so San Diego hat sie wirklich geliebt, aber Anis wollte nicht. Kann ja auch sein, das wissen wir ja nicht. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja auch möglich.
Ich meine, wenn San Diego ein Verhältnis mit der Ex-Frau von Mois hätte, und warum schreibt er dann Mois so, ich liebe sie, also so, das check ich auch nicht ganz.
Ich raff's auch nicht, also Mois wurde auch darauf angesprochen, weil Mois hat darauf ja geschrieben, alles gut, Brat, was ja keinen Sinn macht, warum schreibt der dann so, und Mois hat das jetzt irgendwie, das ist halt auch immer jetzt richtig, richtig schwer, das so zu entziffern, weil Mois ja dann mit so übel schlechtem Englisch jetzt so darauf reagiert und dann erklärt und dann irgendwie war das dann so von wegen so, ey, keine Ahnung, so er wollte erstmal sicher gehen, ob das wirklich so ist, oder wollte das halt so low halten und so. Also dahingehend auch nochmal, ne, Thema Mois und Anis und so, ey, was gar nicht klar geht, auch dass Mois die ganze Zeit hier von San Diego als Jude sozusagen spricht. Also weißt du, so, er stellt so diese Religion raus und sowas, und es geht da, also man merkt richtig so diesen Hass auf San Diego auch in Bezug auf seine Religion und in Bezug auf seine Religion und Herkunft und nicht nur darauf bezogen, dass Mois sagt, ey, San Diego hat sich an meine Frau rangemacht. Also weißt du, das muss ich nochmal so erwähnen, dass mir das extrem aufgefallen ist heute bei diesen ganzen Stories. Und noch eine andere Sache ist auch, Mois, also ne, auf dieses ganze Beziehungsdrama da, Mois und diese Pixie haben eben auch geschrieben, und ich glaube, das war dann auch zu der Zeit letzten Herbst, und da ging es dann darum, dass so Mois geschrieben hat, ey, sprich jetzt mit San Diego, klär das, löscht alle Sachen, alle Chatverläufe, und ich red mit Anis, und die waren so beide gewillt sozusagen, also Mois und die Ex-Frau von San Diego, dass so diese Ehen wieder funktionieren, so wie sie in der Ursprungsversion waren, so, ne? Also das war sozusagen deren Abmachung, dass die halt einfach alles zurück wollten, wie es war, und das ist, ja, hat anscheinend nicht geklappt, weil jetzt ist eben komplette Eskalation. Und so eine Sache, die jetzt aber so ein bisschen weggeht von diesem ganzen Thema mit Anis, aber trotzdem noch was mit San Diego zu tun hat und auch wieder mehr in so eine deutsche Richtung geht, weil auch Kollega mit involviert ist. Es gibt den Rapper Samarita, der damals bei Kollega gesigned war und irgendwie einen heftigen Beef auch mit Kollega hatte. Und der hat jetzt Vorwürfe gegen Kollega und San Diego erhoben bezüglich Boss Aura 2, also einem Album, was ja irgendwie schon angekündigt war, aber jetzt haben Kollega und San Diego ja auch nichts mehr damit zu tun. Und Samarita sagt, dass Kollega gerade seine Karriere nur beendet, weil er seit dem Beef mit Samarita Schutz bezahlen muss, deshalb anscheinend auch die Alpha Lounge abgegeben hat, weil er so viel abdrücken muss, dass es keinen Sinn mehr macht. Außerdem sagt Samarita, dass San Diego komplett broke und pleite ist und dass es bei dem nichts mehr zu holen gibt. Und er nennt die Person nicht beim Namen, aber er spricht davon, dass halt San Diego und Kollega den gleichen Schutz haben. Also wahrscheinlich ist Salazado gemeint, der auch häufig sowohl mit Kollega zu sehen ist als auch mit San Diego. Und dass dieser Rücken probiert hat, San Diego und Kollega wieder zusammenzuführen, damals 2020, was ja auch geklappt hat. Und damit sie zusammen ein Album bringen und halt Geld abwerfen sozusagen. Und diese heftigen Vorwürfe hat jetzt Samarita gedroppt, der anscheinend selber, sein Vater ist irgendwie Teil von Rockerbanden und ja, deswegen eben selbst auch. Also ne, da habe ich dann viele Fans so gesehen, die halt so kommentiert haben, so ey, was nimmt der sich jetzt raus quasi, der hat so einfach durch Familie halt Rücken und kann deswegen jetzt solche Sachen machen, halt ohne zahlen zu müssen, so mäßig. Aber auch wilde, wilde Gerüchte, die dahingehend halt abgehen.
Krass, was ist das denn für eine wilde Scheiße? Davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Vor allem, was sind das alles? Weißt du, so Kollege sagt so, yo, ich beende jetzt so Karriere, ich mache jetzt so mein letztes Album. Und dann geht so übel ab mit so, erst kommt Bösemann und sagt, ey, der hat ein tödliches Virus. Dann kommt so jetzt Samariter, so, der muss so viel abdrücken, der hat kein Geld mehr. Also, was ist so das Nächste?
Also nicht, dass Kollege broke ist. So, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, San Diego ist broke. Aber ja, Kollege, okay, dass er halt nicht mehr abdrücken. Also, dass er halt, dass es so, sozusagen sich nicht mehr lohnt, weil man halt so viel abdrücken muss.
Ja,
so
ja,
in die Richtung.
True. Ja, aber wild. Naja, gut. Also, um mal dieses ganze Mois-Thema so ein bisschen aufzufangen und auch aufs Nächste überzuleiten. Also, ihr merkt schon, es ist wirklich so verworren, und ich glaube, es ist auch als außenstehende Person nahezu unmöglich, alles mitzuverfolgen, chronologisch einzuordnen und sowas, weil wirklich Mois im Sekundentakt postet, hier kommt was, da kommt was, hier äußert sich jemand, und ich bin mir sicher, dass wir nächste Woche einen komplett anderen Informationsstand haben werden. Da wird so viel Neues rauskommen, weil das gerade echt das absolute Hot Topic ist. Deswegen, ich bin schon gespannt, worüber wir dann sprechen werden. Jetzt kommen wir aber mal zu einem bisschen lockereren und erfreulicheren Thema. Und zwar, wie ihr bereits in euren Handys oder eurem Computer seht, wenn ihr gerade bei Spotify oder Apple Podcast, wo auch immer, unseren Podcast hört, dann seht ihr, wir haben ein neues Cover. Und das nach Jahren. Endlich haben wir mal ein neues Cover, und wir wollten euch mal so ein bisschen mitnehmen, wie es dazu kam und wie so der Prozess ist, überhaupt ein neues, so ein Cover zu erstellen.
Yes, genau. Den Podcast gibt's ja mittlerweile seit 2020. Seit 2021 hatten wir dann das Cover, was ja ihr bisher alle kennt, ne, mit hier 5 Deutschrap-Artists drauf, und irgendwie waren wir ja schon vor über einem Jahr dann nicht mehr ganz so zufrieden damit, weil man sich halt nach 2 Jahren auch ein bisschen satt gesehen hat und wir halt auch gesagt haben, so ey, wir wollen halt nicht nur 5 Artists auf dem Cover präsentieren, sondern ja eigentlich so, wir bringen so viele unterschiedliche Artists mit in den Podcast ein, egal ob Interviews oder neue Songs oder Themen, worüber wir alles sprechen, ne? Da findet so viel Deutschrap statt, dass es nicht ausreicht, einfach nur 5 auf dem Cover abzubilden, und hatten einfach Bock auf was Neues und dann auch richtig, richtig wilde Ideen. Eine Lieblingsidee, wo ich schon so dachte, so ey, da sind wir jetzt schon relativ nah dran, war was, was ich auch Sherwin so mehr überlegt hatte. Und zwar, dass wir ja wie so zwei Astronauten quasi sind, weil man dadurch halt auch so mit den Helmen natürlich unsere Anonymität wahren kann, ne? Aber wir auch irgendwie quasi, ne, wir sind so zwei deutsche Bros, die auch so ein bisschen auf diese deutsche Welt draufschauen und darüber berichten. Und da war irgendwie so diese Metaebene mit zwei Astronauten im All, die eben auch, ne, genau das halt so verkörpern, war halt, fand ich eigentlich mega geil, aber irgendwie war es halt auch brutal verkopft, das dann auch nice darstellen zu können. Und ja, irgendwie haben wir das dann auch wieder aufgeschoben, haben mit vielen Designern auch drüber gesprochen und ja, ein alles verändernder Punkt war dann tatsächlich Anfang des Jahres, als Masimoto sein neues Album angekündigt hat mit dem Namen Keine Intelligenz und das Cover dazu sah einfach unfassbar geil aus. Wir haben im Podcast auch ein bisschen drüber gesprochen und ich habe dieses Cover echt so krass gefeiert und man sieht auf dem Cover ja so ein Gehirn, ne, ja auch wegen Keine Intelligenz natürlich, KI und darauf dann so Sticker geklebt, die eben auch mit Masimoto zu tun hatten, ne, so zum Beispiel das Masimoto Logo auch war mit drauf. Und ja, so kam dann der Kontakt eben zustande zu Shock Department und wir hatten dann erste Gespräche und Jan von Shock Department, der jetzt auch ja unser Cover und unser neues Logo erstellt hat, macht schon seit eh und je für Materia Covers, zum Beispiel auch dieses legendäre Zum Glück in die Zukunft Cover, was auch eine super spannende Entstehungsgeschichte hat und so ist dieser ganze Prozess langsam ins Laufen gekommen.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin wirklich so happy und so stolz, wenn ich dieses neue Cover sehe, dass ich weiß nicht, ich wollte unbedingt was haben, was aussieht wie so ein richtig cooles Albumcover oder so, sowas so einprägsam ist, professionell aussieht und ja, ich bin wirklich sehr, sehr happy damit, muss ich sagen. Ich erinnere mich auch noch daran zurück, als wir so das alte Cover erstellt hatten, also das, wo so Kapi, Juju, Bones, UFO und Ratar drauf sind. Das haben wir damals irgendwie über Fiverr gemacht mit so einem Designer aus Pakistan war der, glaube ich. Und der hat natürlich noch nie diese Deutschrap-Artist gesehen und wir haben so übelstes Moodboard erstellt mit so 10.000 Versionen von irgendwie dem Gesicht, den Klamotten, so eine UFOs Kette, Bones seine Schuhe, so Haifisch-Nikes und es war so kompliziert, dass es am Ende so aussah wie Rapper, weil er kannte die Person halt gar nicht und ich weiß noch so, dass irgendwie der erste Entwurf von ihm sah so weird aus, Juju sah gar nicht aus wie Juju, UFO sah irgendwie so ein bisschen girly aus und sowas irgendwie und es war so schwer. Ja,
das und der hat es aber so gut am Ende hinbekommen, Ende richtig gut gezaubert, aber ich kann mich auch noch dran erinnern, dass Juju und UFO echt ein bisschen schwierig waren und wir dann nochmal so nachhelfen mussten. Aber ich bin jetzt auch so happy mit diesem neuen Cover und wir haben ja auch ein neues Logo an sich, ne, was ihr dann auch auf Social Media auf den Postings seht und ich hatte auch echt ein bisschen Bammel davor, weil wir so viel halt auch drüber nachgedacht haben. Dachte ich so, ey, es könnte halt auch schwer werden, wirklich zufrieden mit dem Ergebnis zu sein. Und man will auch nicht nur so halb zufrieden sein. Und es ist natürlich auch so, dass Sherwin und ich ja auch nochmal einen unterschiedlichen Geschmack haben insgesamt. Aber am Ende haben wir jetzt sowas, wovon wir beide so richtig, glaube ich, so, keine Ahnung, so 100 von 10 Cover und Logo so sind. So. Also es ist so, ich wollte was Geiles haben und wir haben was Geiles bekommen. So.
Ja, safe. Ich erinnere mich noch auch noch an so einen Fail-Entwurf, den haben wir auch auf Instagram gepostet. Und zwar, ich habe so einen Kumpel und er ist halt so voll in so Design drin und sehr so, ne, man hat das Gefühl so, der weiß, was er macht und alles. Und dann hat er sich so mit uns zusammengesetzt und sagt, komm Jungs, wir machen jetzt einmal so euer Cover neu, so wir brainstormen, wir hatten jetzt ganz klar einen Prozess, wie wir so Ideen brainstormen, bewerten und dann auf was Neues kommen und irgendwie hatten wir dann so ein fettes, so ein Programm vor uns, wo man so ganz viele Bilder einfügen konnte und dann war da so dieses Agro-Logo und wir gesagt, ey, Agro-Logo war krass, dieses Schockierende mit diesem Sägeblatt und alles und sind dann irgendwie davon auf so eine Männerbrust gekommen, der so eine Faust macht, so durchtrainierte Männerbrust mit so einer fetten Kette, mit so einem Pluskreuz dran, in so einem Iced-Out-Kette und dann stand da so Deutsch Rap und dann diese Kette halt so plus und irgendwie ich höre so, uff, jetzt haben wir es, das ist voll die gute Herleitung mit diesem Agro-Logo und voll so in die Fresse schockierend und so und dann so eine Stunde später so kurz so drüber nachgedacht und so, ey, das repräsentiert unseren Podcast so überhaupt nicht, wir sind so voll so inklusiv, haben unsere Werte, sind für dann irgendwie so diese Assi-Männerbrusten dieser Faust. Also, Junge, was wir da für eine Reise mitgemacht haben, das war echt nicht mehr feierbar.
Yes. Deswegen so froh, dass wir da angekommen sind und so geil, dass Jan das auch so gut geschafft hat, uns dann ein Produkt zu liefern, womit wir halt komplett happy sind. Schreibt auch gerne mal so, was ihr davon haltet. Wir sind auch sehr gespannt auf euer Feedback. Und damit kommen wir zu unserem ersten Song von heute, und zwar Kool Savas. Aber ich glaube, du machst auch noch mal ein bisschen Herleitung, was es damit überhaupt auf sich hat.
Ja, genau. Und zwar, es geht eigentlich gar nicht mal, nicht nur um den Song, sondern auch um alles drumherum. Und zwar, wer sich noch daran erinnert, als Kool Savas bei uns im Interview war, da hatte ich ihn gefragt, so, ey, wie sieht's denn mit dem Nachfolgealbum zu Royal Bunker aus? Also das ne Kollabo-Album, was er damals mit Sido hatte. Und Savas hat dann darauf geantwortet, so von wegen, ey, da ist überhaupt nichts geplant, da gibt's überhaupt keine Ankündigung zu oder sowas, also mäßig so, das wird nicht erscheinen. Aber er ist ja schon die ganze Zeit an seinem Boom-Bap-Album dran und das wird das nächste Ding sein, was rauskommt. Genauer gesagt hat er Folgendes gesagt.
Das ist das Ding, also ich werde mich komplett darauf konzentrieren. Das ist halt auch bei dem Management und mir ist es klar, dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch nicht das große kommerzielle Ding, was man sich jetzt wünschen und erwarten würde, nachdem man gesehen hat, okay, die Singles-mäßig haben wir jetzt irgendwie da einen Weg gefunden, der gut funktioniert. Man hat sich da ein Standing aufgebaut.
Genau, das hat es Savas damals bei uns im Interview gesagt. Und dementsprechend ist auch jeder davon ausgegangen, das nächste Album, die nächste Veröffentlichung von Savas wird eben dieses häufig erwähnte Boom-Bap-Album sein. Hat er auch nicht nur bei uns gesagt, auch in vielen anderen Interviews. Und er wurde auch vor ein paar Monaten noch gefragt, so in seiner Story hat er so eine Umfrage gemacht, so Boom-Bap-Album, Fragezeichen. Und dann hat er darauf geschrieben, eine der meistgestellten Fragen in letzter Zeit, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich bin dran, deutlich langsamer als erwartet, aber ich versuche es zu schaffen. Die Rhythmik der Drums ist bei klassischem Boom-Bap weit von dem entfernt, was ich sonst mache. Und das ist wohl die größte Herausforderung. Ich muss schauen, wie es sich entwickelt. Eventuell werde ich eine eigene Version des Ganzen für mich finden müssen, weil ich bin halt nicht Nas zu Illmatic-Zeiten, sondern ich selbst, 2024. Bisher habe ich alles mit der Kamera dokumentieren lassen, abgerechnet wird am Strand. Und jetzt kam ja neulich der Song raus mit Samra und Sido, den haben wir auch mit in den Podcast genommen. Und da war der Beat auch so ein bisschen oldschool-mäßig, aber nicht so komplett. Und wir waren auch so kurz verwirrt irgendwie. Und ich habe mir jetzt heute nochmal die Kommentare bei den ganzen Savas-Posts durchgelesen. Und genauso verwirrt sind bis heute sehr viele Fans. Denn statt diesem häufig erwähnten Boom-Bap-Album kommt jetzt erstmal eine EP raus. Und zwar die Rap-Genius-EP. Deswegen kam eben der Song raus mit Samra und Sido, der hieß Rap Genius. Und dazu gab es jetzt noch zwei weitere Veröffentlichungen. Es kam noch ein weiterer Song raus nach dem Feature mit Savas und Sido. Und jetzt kam der Track Sandkastenfreunde zusammen mit dem Kumpel von Kool Savas, Olli Banjo, raus. Da können wir ganz kurz reinhören, damit ihr merkt, wo wir uns musikalisch befinden.
Peter, bitte, ich renn durch eine Streberklicke mit paar Favela-Niggas. Komm ein auf Nacken, ich geb auf Comitext. Gönn dir ein Plucky, ja, wreck a copycat. Kauf weiter Klicks, damit du dich prominenst. Und ich kack dir auf die Couch wie die Olle von Johnny Depp. Wie kennst denn diese Fucker weg? Nicht mehr Hoodies, sie tragt Handtaschen heute. Nie verschwunden, es sind Banjo und KKS. Seite an Seite, so wie Sandkastenfreunde. Stürm dich am Mikro, Dicker, halt dich fest. Du kannst nicht mehr deine Schandtaten leugnen. Gemeinsam gegen den verdammten Rest. Seite an Seite, so wie Sandkastenfreunde. Amis hatten Reagan, wir haben deutsche Rapper fast dasselbe. Denn beide Seiten Show, Spieler nur um ihre Macht zu festigen. Hässliche Mann, im wahren Leben nur Radnotiz. De facto würdest du deine Mutter verkaufen führen.
Yes, das ist Sandkastenfreunde zusammen mit Olli Banjo. Und man muss sagen, es ist ein krankes Video, dazu sprechen wir gleich auch mehr. Aber warum jetzt so viele Leute trotzdem so ein bisschen Kritik äußern, ist, dass jetzt diese EP rauskommt, auf der sind 6 Songs drauf. Davon sind inklusive Sandkastenfreunde 3 mittlerweile schon bekannt. Und einer von den 6 Songs ist noch ein Remix von einem bereits bestehenden Track. Das heißt, es sind eigentlich nur noch 2 neue Songs, die man gar nicht kennt. Und das Bundle davon kostet 39,99 €. Also eine CD mit 6 Songs 3 davon gibt's bereits. Einer ist ein Remix von den bestehenden, 2 neue Songs. Dazu gibt's noch einen Schal und ein paar Sticker. Und das ist so ein bisschen, was ich jetzt in den Kommentaren gelesen habe, wo die Leute sagen so, ey, was ist das für ein kranker Preis für so 6 Lieder und so, wo ist dieses Boom-Bap-Album, was ist das gerade? Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin zwar von den Releases, ich finde die nicht schlecht, aber ich bin trotzdem auch ein bisschen von der Strategie von Savage jetzt verwirrt.
Ich hatte mal so ein Interview gesehen von Savage bei die deutschen Podcasts mit Cheyenne Garcia und mit Nizar. Und da hat er eben gesagt, dass er gerade sehr viele Schwierigkeiten hat oder dass es ihm schwerfällt, dieses Album zu machen. Ne? Also auch ein bisschen, was du gerade in deinem Zitat so bestätigt hast. Und ich hatte das tatsächlich immer gedacht jetzt in den letzten Wochen, dass dieses Album so mäßig gecancelt wurde und dass halt stattdessen jetzt diese EP rauskommt, ne, weil dieser Sound eben mit Samra und Sido auch voll in diese Richtung ging und ja jetzt auch ein Feature mit Olli Banjo, das ist ja auch einfach so eine legendäre Kombi, ne, also die haben ja schon unendlich viele Features zusammen gemacht und erinnert halt sehr stark auch an alte Savage-Zeiten. Und also so wie du es bei dir aber jetzt sich anhört, ist es ja, dass jetzt die EP zwar am 19. Juli rauskommt, aber dann trotzdem dieses Boom-Bap-Album zu einem späteren Zeitpunkt noch erscheinen wird.
Mhm.
Der Track mit Olli Banjo war übrigens auch schon anscheinend auf einem Tour-Mixtape drauf. Und zwar Rap Genius 3 hieß das. Also diesen Track Sandkastenfreude kennen anscheinend schon viele Hardcore-Fans, habe ich in den Kommentaren auf YouTube gelesen.
Das hatte ich auch irgendwo gelesen, aber das hat mich dann so fast noch mehr irgendwie so ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ich finde halt auch diese Taktik von der EP ein bisschen schwierig nachzuverfolgen. Also es ist ja quasi, damit wir alle über dasselbe sprechen. Also es gibt ja ein Album, das hat ein Konzept, ein Thema häufig, also ein Konzeptalbum. Dann gibt's ein Mixtape, wenn man sich mal an sowas erinnert wie Himmel über Berlin von Pasha Neem. Es ist auch oft for free, da sind Remixes drauf, durcheinander. Das ist so Mixtape, einfach so Sachen, die rumliegen haben. Und dann gibt's eben noch eine EP, da sind dann vielleicht so 4 bis 6 Lieder drauf. Das ist nichts Ungewöhnliches und wird halt oft genutzt, um irgendwie neue Musik rauszubringen, ohne jetzt ein Album komplett zu veröffentlichen. Und so hat Savage das jetzt auch gemacht mit seinen Songs und sowas. Aber trotzdem ist es irgendwie crazy, dass so ein großer Prozentteil dieser Songs bereits veröffentlicht wurde. So als Gegenbeispiel zum Beispiel Longus Mongus von BHZ, der bringt jetzt nächste Woche eine EP raus. Da sind 3 Songs drauf und es kommt so an einem Tag halt alles raus. Also so, weißt du, was ich meine irgendwie. Also ja, bisschen wilde Strategie, aber ich hoffe, es geht auf für ihn. Trotzdem muss man festhalten, es ist geil gemacht. Also wenn man sich mal die Releases anguckt, da sind heftige Videos dabei. Wer sich zurückerinnert an das mit Samra und Sido, wo dann irgendwie Aaron Troschke drin war und ich weiß gar nicht, noch andere berühmte Leute waren da irgendwie eingebaut. Es war alles wie so eine Nachrichtensendung aufgebaut mit so kleinen Informationen rechts und links, als wenn man irgendwie so die Finanznachrichten schaut und dann waren so Kurse wie von DAX oder Nasdaq eingeblendet und dazu dann aber auch so kleine Easter Eggs, sowas wie so Wack-MCs und dann war da so ein absteigender Aktienkurs eingeblendet und es war saugeil gemacht und genauso krass ist jetzt auch das neue Video. Also jetzt mit Olli Banjo wirklich ein heftiges Cinematic-Ding, was sie da rausgehauen haben. Es ist alles so ein bisschen im Indiana Jones oder Jumanji-Stil gedreht. Man sieht so Savage und Olli Banjo als so Explorer in einer, weiß nicht, was sieht aus, wie so die Schatzkammer oder Expeditionskammer von so einer Pyramide und ne, es ist auch mit einem geilen Intro versehen, also mit Humor, mit Wortwitz wird das Ganze eingeleitet und sowas feiere ich eben übel krass. Zumal das damals auch schon bei meinem absoluten Lieblingshit von Savage so war, und zwar Brachland. Wer den Podcast schon lange hört, der weiß, dass Brachland so mein Lieblingslied von Savage ist. Und da war das auch so in dem Interview. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, Lennart. Aber da kam irgendwie so ein älterer, schick gekleideter Herr, wie so der bisschen böse Investor mit so seiner Sekretärin in so einem verlassenen, so Ort in den Alpen und dann war da so ein kleines Haus, die gehen rein, da sitzt Savage, der ist so ein alter Almöhi mit so einem langen weißen Bart und schnitzt an so einem Stück Holz und dann sagen die irgendwie so, ey, er muss zurückkommen und er guckt ihn nur so an und sagt irgendwie so, Alter, ich schnitz mir hier gerade einen ab und so. Und es war halt so,
ja, stimmt.
So, ja. So witzig, so kannte man Savage gar nicht aus den musikalischen Outputs und das finde ich halt geil, wenn er sowas macht. Hier eben auch wieder in dem Video.
Weiß auch noch, Savas und Oli Banjo, habe ich jetzt nochmal gesehen, weil ich dann auch auf Oli Banjos YouTube-Channel war, hatten auch vor über 10 Jahren auch ein Lied, Schritte vor die Tür hieß das. Und das war auch mit richtig, richtig geilen Effekten so versehen. Also, weil damals auch Musikvideos eigentlich im Deutschrap ja noch nicht ganz so krass insgesamt waren, ne? Oder dass da gerade losging, dass man so mehr Budget in die Hand genommen wurde auch. Also auch geiles, empfehlenswertes Video und auch ein geiler Song, finde ich. Und auch Stichpunkt Oli Banjo, ich glaube, das erste Lied, was ich überhaupt von Oli Banjo gehört habe, ist damals sein Feature auf dem Sido-Album gewesen. Auch richtig krasser Track, habe ich mir heute auch nochmal reingezogen. Und zwar das Lied Taxi, das war damals auf Sidos Debütalbum Maske drauf. Und damals war ja auch noch so Storytelling und so, so noch mehr im Trend, sage ich mal. Und Thema vom Track war, dass Sido eine Bank ausgeraubt hat und dann eben aus der Bank raus ist und sich in ein Taxi gesetzt hat und dann halt den Taxifahrer sozusagen bedroht hat und gesagt hat, fahr jetzt los. Und der Taxifahrer ist Oli Banjo und dann cruisen sie halt zusammen rum und rappen dann so, ne, von wegen, ja, Oli Banjo will Geld dafür sehen, dass er ihn jetzt hier durch die Stadt fährt, und dann stellt sich Oli Banjo auch selber vor so, und es ist halt einfach richtig, richtig geiler Track auch. Dazu gibt's kein Musikvideo, aber sehr stark einfach, dass die es so geschafft haben, so auf cool das, dieses so verkopfte Thema rüberzubringen, sag ich mal.
Geil. Weil so Storytelling-Rap ist ja oft auch der Song, das Musikvideo im Kopf dann. Also da braucht es dann gar nicht mehr so ein Musikvideo.
Ich habe auch gemerkt, eigentlich richtig verrückt, weil ich habe dieses Lied, glaube ich, so vor 10, 15 Jahren irgendwie entdeckt. Ja, vor 15 Jahren safe. Und irgendwie, als ich das heute gehört habe, hatte ich aber sozusagen noch so dieses gleiche, den gleichen Film im Kopf wie damals, glaube ich.
Ja, ich weiß,
was du meinst. Das fand ich richtig, richtig heftig. Also so, das ist wie, als hätte ich halt damals mir ein Musikvideo angeschaut und mich jetzt heute so daran zurückerinnert.
Okay.
Aber ich würde sagen, wir machen mal weiter mit unserem nächsten musikalischen Output, den wir mit dabei haben, und zwar Reezy. Reezy war ja neulich auch auf der Deluxe-Version von Peter Fox Album Love Songs drauf, mit dem Track Toast. Da hatten wir ja dann auch das Lied mit dem Podcast dabei. Und auch danach gab es noch einiges an neuer Musik bei Reezy. Einmal Big Boy Maybach und auch ein Feature bei seinem Signing Trim. Und jetzt eben am Freitag rausgekommen sein neues Lied Opus. Und da hören wir direkt mal rein.
Tag 30.000 Tickets an Kunden, das sind 2 Millionen 24 Stunden. Davon drehen wir insgesamt nochmal 3 Runden. Hau du dem F und dann frag dich, warum ich bei niemandem für ein Feature lutsche. Treff mich im Booby Trap, treff mich in Tussis. Gigat im Heavy, sieht aus wie ne Puppe. Cheerleader Effekt, sie fällt auf in der Gruppe. Ey. Letztes Album analysiert, auseinandergeschraubt und wieder zusammengebaut. Ich händel den Shit wie die große Krabbe.
Yes, Reezy hat einen neuen Song gedroppt mit Video, und ich habe auch mal so geschaut, weil ich habe ja gerade vorgelesen, ne? Reezy hat jetzt auch relativ viel released an Singles, aber irgendwie ist auch nichts gerade krass angekündigt. Also Reezy hat jetzt vor über einem Jahr sein letztes Album gedroppt, was mega erfolgreich auch war. Dann kam auch eine EP Ende letzten Jahres, aber wir sind quasi ähnlich verwirrt wie bei einem Kool Savas, was gerade so die Release-Strategie ist. Und ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass aber jetzt bald irgendwann so Album angekündigt wird, weil an sich ist ja Reezy auch vom Vibe her ähnlich wie so ein Luciano auch, ne? Bei Luciano fällt mir es auch immer wieder auf, der bringt Singles, 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 und dann kommt so gefühlt einen Monat vor Release vom Album kommt so die Info, okay, und dann erscheint das Album. Und Reezy geht jetzt auch im Herbst auf Tour, und darüber rappt er ja auch auf seinem neuen Track.
Genau, und zwar konnte man sich da so ein bisschen ausrechnen, wie Reezys aktueller Kontostand aussieht. Und zwar müsste der bei so ungefähr 6 Millionen bald stehen. Der Grund dafür ist nämlich die von dir eben erwähnte Call It A Night Tour. Und zwar, wenn man mal auf Eventim guckt, dann sieht man, dass er in vielen Städten auftritt. Und zwar Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München und Hannover. Und auf Eventim sieht man, dass es zu jeder dieser Städte 2 Termine gibt. Und es ist immer in jeder Stadt der eine von 2 Terminen ausverkauft. Also dazu gibt es keine Tickets mehr. Und bei manchen Städten sind sogar beide Termine ausverkauft. Der zweite Termin ist fast immer einen Tag nach dem ersten. Also Reezy geht zum Beispiel nach Stuttgart am 27. September und am 28. September und beide sind ausverkauft in der Porsche Arena. Dann ist er zum Beispiel in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Halle. Ich war da mal selber, als ich in Düsseldorf gewohnt habe. Die ist crazy groß und da sind auch am 7. Oktober und am 8. Oktober beide Termine ausverkauft. So, und das ist eben in vielen dieser Städte der Fall. In manchen gibt es ja noch beim Zweitermin Tickets, aber trotzdem, also komplett crazy, wenn man sich das mal anschaut. Und wenn wir uns jetzt nochmal den Part von Reezy unter die Lupe nehmen, wo er rappt, Verkauf an einem Tag 30.000 Tickets an Kunden, das sind 2 Millionen in 24 Stunden. Davon drehen wir insgesamt nochmal 3 Runden. Now do the math und frag dich, warum ich bei niemandem für ein Feature lutsche. Also, wenn man es mal so ein bisschen interpretiert, ne, also er verkauft an einem Tag 30.000 Tickets an Kunden, das war erste Tour sozusagen, das sind 2 Millionen 24 Stunden, davon drehen wir insgesamt nochmal 3 Runden. Also wahrscheinlich kommt nochmal ein Drop und wer weiß, vielleicht kommt sogar noch ein vierter Drop, ich weiß es nicht, aber wenn er quasi 2 Millionen in 24 Stunden macht, das mal 3, 6 Millionen, es ist komplett crazy, muss man sagen. Und wir haben das auch schon oft erwähnt hier im Podcast, es ist ein Podcast von 2 Rap-Fans und wie jeder Rap-Fan haben wir unsere Präferenzen und unsere Artist, die wir nicht ganz so mögen, einfach musikalisch. Und bei Reezy, ne, es war immer ein bisschen schwer, so, es ist wirklich so einer dieser Artists, wo dadurch, dass ich mich so mit der Musik ein bisschen schwer mache, ich bin so beeindruckt von was der da verkauft im Real Life an Tickets, Tour, 2 Termine mit Mitsubishi-Ding, also es ist komplett crazy, ich blick's gar nicht, also es ist voll verrückt, was wieder gerade durchdreht.
Aber ich komme tatsächlich auf 8 Millionen, also weil es hört sich so an, ne? Ich meine, ja, diese Line gab es ja auch bei Raptastisch. Und so, ne, wie gesagt, 2 Millionen macht er in 24 Stunden und davon nochmal 3 Runden. Also es ist ja nochmal, ne, danach 3 mal 2 sozusagen insgesamt 8. Also ich glaube, im Endeffekt, ne, ist das ja auch einfach eine Line von Reezy, um zu zeigen, wie krass er ist und dass er halt anscheinend am ersten Tag von seinem Tourverkauf direkt 30.000 Tickets verkauft hat und dass es jetzt nicht darum geht, hier so auf den Cent genau zu rechnen. Aber ja, unfassbar heftig und was sozusagen auch seinen Erfolg bestätigt gerade im Moment ist eben, dass er der Secret Act beim Splash Festival war, wo wir ja jetzt auch waren, also wo Sherwin und ich jetzt auch das letzte Wochenende waren, weil wir auch eine Medienpartnerschaft mit dem Splash Festival haben. Und Secret Act bedeutet, dass im Vorfeld nicht klar ist, wer da auftritt dann. Und das ist halt ein Spot, den du auch auf der Mainstage hast. Also, es gibt ja insgesamt ganz verschiedene Bühnen, aber so Mainstage ist halt so die größte Stage. Das heißt, einfach schon eine Ehre. Und ich glaube auch was halt so in den letzten Jahren immer, ne, wie so eine Tradition halt mittlerweile, ey, es gibt halt ein Secret Act, niemand weiß davor, was abgeht. Die Hardcore-Reezy-Fans konnten es sich aber tatsächlich denken, denn kurz vor Reezys Auftritt wurde dort das Deutschlandspiel gegen Spanien gezeigt und während des Auftritts hing da schon ein Banner mit einem Logo drauf und ich selber kannte das Logo gar nicht, aber Sherwin hat gemeint, das ist das Reezy-Logo und ja, das heißt, so alle, die Plan von Reezy oder vielleicht auch mehr Plan als ich von Deutschrap haben, wussten, konnten schon erahnen, dass da dann der Reezy-Auftritt kommt und es ist natürlich auch ein bisschen schwer für ihn gewesen, danach die Stimmung sozusagen so anzuheizen nach diesem Nervenkitzel da bei dem Fußballspiel, aber er hat es gut hinbekommen und hatte ja auch noch eine Secret Act hat nochmal einen Secret Feature Act mitgebracht, der auch auf ganz spektakuläre Art und Weise gelüftet wurde. Und zwar, Reezy hatte Luciano im Gepäck, der dann mit so, ja, mit so sein Kopf war bedeckt mit, wie als würde Reezy gerade Luciano entführen und wurde erst auf der Bühne gelüftet und ihm dieses Ding abgezogen von seinem Kopf. Und ja, schon geil, dass sie sich da sowas überlegt haben.
War auch richtig so ein Energy-Moment, so irgendwie, weil Luciano, also ne, wie du gesagt hast, der wird wie bei so einer Entführung auf die Bühne gebracht von so mehreren Männern, mit die so schwarz angezogen waren und sowas, wie so Securities, Entführer, was weiß ich was. Luciano hatten die so in der Mitte und haben die quasi so abgeführt. Dann zieht Reezy dieses Tuch von seinem Kopf und Luciano springt direkt los und ballert so ein Bart raus. Also war schon geil gemacht, muss man sagen. Und das ist dann wieder auch ein Punkt, wo man sagt, ey, dann verstehe ich auch, warum die so die Tour so krass feiern, weil der gibt halt wirklich so Energy und Power und lässt sich da was einfallen. Also ja, wirklich, wirklich geiles Ding. Und ich bin jetzt auch mal sehr gespannt und zwar, ey, man muss auch sagen, wir haben jetzt so 3 Tage Splash hinter uns, volle Experience mit Camping, mit Feiern, mit allem drum und dran und so. Und wir sind dann auch irgendwann am letzten Morgen, also sozusagen Samstagabend, waren noch die letzten Auftritte. Da war dann auch echt wilde Party. Dazu kommen wir gleich. Irgendwann nachts ins Zelt, morgens aufgewacht, komplett verkatert, alles eingepackt ins Auto, losgefahren, tschüss gesagt und bis dahin auch nicht mehr wirklich gesprochen. Deswegen, nachdem jetzt auch mal so ein Tag noch dazwischen so vergangen ist, bin ich mal gespannt. Was war denn so dein Highlight? Was war so, wenn du so jetzt zurückdenkst, was war für dich so am coolsten beim Splash?
Boah, also erstmal war es halt richtig, richtig geil, weil so viel so passiert ist auch in den 3 Tagen einfach, ne? Ich finde auch dieses ganze Festivalgelände, muss ich wirklich sagen, finde ich nice mit dem am See, dann auch dieser kleine Wald, wo wir dann auch mal gechillt hatten, so, es war, fand ich nicht so krass. So, natürlich, ein Festival ist immer sehr voll insgesamt, ne? Aber trotzdem hatte man so über dieses ganze Festivalgelände so genügend Platz irgendwie zu chillen. Also das ist mir so nachträglich nochmal so bewusst geworden, dass das eigentlich ganz geil ist. Aber so mein Highlight war tatsächlich AK außer Kontrolle live zu sehen, weil jedes Lied irgendwie ein Banger war. Und deswegen war das safe mein Highlight, aber ich muss sagen, ich habe so diesen Samstagabend eh gefühlt, weil da dann noch Paschanim kam, noch Rin kam, am Ende 01099, dann noch Shoki und so, also da habe ich einfach gefeiert, dass wir da nochmal musikalisch am meisten so insgesamt mitgenommen haben. Was ist denn dein Highlight, zurückblickend?
Ja, AK, muss man sagen, war auf jeden Fall eines der Highlights. Da ist auch diese Story entstanden, die ihr vielleicht bei uns in Instagram gesehen habt, und zwar, also AK hat wirklich so eine geile Show gespielt und dann kam der Lied Jim Beam und Woddy und dann wurden direkt die Moshpits aufgemacht und irgendwie bin ich so komplett rein und mir ist einfach mein Handy so aus der Jackentasche geflogen und irgendwie so viel später, so ich guck so Lennart an, Digga, mein Handy ist weg, so Boden abgesucht, nicht gefunden und sowas. Dann nur wie so, okay, lass die anrufen, Lennart ruft an und so direkt geht jemand ran, so, ja, wir haben das Handy. Und dann sind wir zu denen gelaufen, es war so eine Truppe auch komplett am Abfeiern und irgendwie die haben dann so gesagt, ah, hier ist euer Handy, wir haben euch eine kleine Überraschung drauf hinterlassen, guck mal, wir haben ein bisschen Content gedreht und so. Und anscheinend haben die das Handy gefunden und direkt so Selfie-Videos die ganze Zeit gemacht. Deswegen richtig wissen nach geil. Wie vor nicht, wer die sind, die haben sich nicht auf Insta gemeldet, aber Shoutout geht raus an diese Gang. Danke, dass ihr das Handy gefunden habt und wirklich so, um die komplette Dummheit dieser Story noch zu Ende zu führen, das Handy ist mir dann nochmal rausgefallen beim AK-Moshpit. Also so zweimal einfach. Also da hat er wirklich abgerissen, das war wirklich krass. Aber ja, ich muss sagen, also, was war mein Highlight? Also was mich richtig geflasht hat und auch wirklich komplett unerwartet, ich höre echt zero Ami-Rap, muss man sagen. Aber so Playboi Carti war richtig wilde Show. Das hatte für mich so ein bisschen das Feeling, es ist voll der dumme Vergleich, ne? Also so Skandal 100% ausgeklammert jetzt, aber wenn dir jemand von so einem Rammstein-Konzert erzählt zum Beispiel und du denkst dir nur so, oh mein Gott, das ist so krasseste Effekte, bisschen gruselig, voll die Erinnerung, voll das absurde, heftige, fette Event, so ein bisschen war das für mich, ja, weil man muss auch sagen, viele Acts auf der Mainstage, die waren halt einfach unten auf der Bühne so, trotzdem gute Show, aber die waren halt einfach so unten auf der Bühne. Und Playboi Carti hatte halt wirklich so ein Bühnenbild. Der hatte so eine riesige Mauer und war obendrauf die ganze Zeit eigentlich in Nebel eingehüllt. Man hat ihn nie wirklich gesehen. Und unten waren so 2 Gestalten, von denen ich am Anfang sogar dachte, das wäre, also ich dachte, einer von beiden ist so Playboi Carti, bis ich so gecheckt habe, nee, da oben in dem Nebel ist ja noch einer, der die ganze Zeit rumläuft. Und diese 2 Gestalten unten haben einfach so auch in Nebel eingehüllt und von Scheinwerfern angeleuchtet, so wilde Moves gemacht irgendwie. Und es war so ein absurdes Bild, was man da gesehen hat. Und dann diese fetten Beats, alles ist durchgedreht. Das ist ja auch so ein bisschen wie so Punkrock/Ami-Rap irgendwie, komplett eskalative Musik. Und das war wirklich so, ja, wo ich mir so dachte, so wow, okay, das ist wirklich 10 von 10 Show. Das war definitiv eins der Highlights, muss ich sagen.
Ja, hast recht, das war schon insgesamt eine krasse Show. So, man verpasst auf so einem Festival natürlich auch sehr, sehr viel, ne? Also dadurch, dass es so viel unterschiedliche Stages gibt und Sherwin und ich da ja auch immer mal wieder irgendwie, ne, so ein bisschen hier Content drehen müssen, da jemanden treffen müssen und sowas, haben wir natürlich auch den einen oder anderen Auftritt verpasst, der bestimmt richtig, richtig geisteskrank war, besonders, glaube ich, auch auf den kleinen Stages und so. Aber deswegen umso krassere Vorfreude auch auf nächstes Jahr, vor allem, weil man sich jetzt ein bisschen auskennt auf dem Festivalgelände und auch so ein bisschen die Secret Spots auf dem Schirm hat.
Also Secret Spots, auch guter Punkt noch. Also man muss ja sagen, dieses Gelände ist ja so ein altes, ich weiß gar nicht, so Kohleabbaugebiet oder Lehm, ich weiß nicht genau, irgendwas wurde da halt so aus dem Boden gegraben mit so riesigen Maschinen und die stehen halt immer noch da. Deswegen ist es auch so voll die skurrile Kulisse generell beim Splash. Und dann gibt's halt so einen ganz großen Kran und da hochzukommen ist aber irgendwie so wirklich so VIP-Area irgendwie. Deswegen dickes Shoutout auch an DJ Ron, der ja selber schon bei uns im Podcast war, wer sich vor ein paar Wochen an die Folge erinnert, weil der liebe DJ Ron hat uns da dann ein paar Mal hochgeholt auf diesen Kran und das war wirklich auch ein absolut krasses Erlebnis, mal von oben das Splash zu sehen. Wir waren da bei Shirin David an dem einen Abend und bei Rin an dem anderen Abend. Beide haben krass performt, aber bei Rin war das wirklich gestört, wenn man diese Crowd gesehen hat. Die alle sind gesprungen und durchgedreht und nicht mal so Moshpit aufgemacht, sondern einfach so alle, also so komplette Crowd ist so gesprungen durcheinander, Arme hoch und runter und sowas. Also das war wirklich auch heftig, was Rin da rausgehauen hat.
Yes, und was man auf jeden Fall auch noch am Ende hervorheben kann, was so auch gestern auch bei mir auf der Rückfahrt irgendwie auf Dauerschleife die ganze Zeit lief und auch auf dem Campingplatz bei jedem Zelt irgendwie aus den Boxen gescheppert ist. Also war wirklich so Festivalhymne, ist das Lied Rasenschaft von Philo, den wir witzigerweise auch bei der Mainstage schon getroffen hatten. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube Paschanim oder AK außer Kontrolle. Ich weiß gar nicht mehr, wer gerade aufgetreten ist. Ja, also der hat auf jeden Fall geisteskrank abgeliefert und hatte auch hier und da einen Special-Auftritt bei ein paar Stages, die wir aber letztendlich verpasst haben. Ich glaube, einer war bei Menasmos und unsere Zeltnachbarn haben uns auch gesagt, dass Menasmos echt komplett geisteskrank war, der Auftritt anscheinend. Genau, damit würde ich sagen, sind wir am Ende von einer besonderen Deutschrap Plus-Folge, da mit komplett neuem Konzept, das erste Mal, seitdem wir diesen Podcast gestartet haben, mit neuem Cover, mit neuem Logo. Und an der Stelle brauchen wir euch auf jeden Fall, dass ihr uns Feedback schickt, wie ihr diese Folge fandet mit diesem neuen Aufbau auch. Wir wollen uns da einfach nicht mehr ganz so fix an diese Struktur halten mit hier vier Songs und danach die Themen, sondern gerade heute war es ja so, ne, mit diesem Mois-Thema, was super aktuell ist, hat so für uns jetzt einfach Sinn gemacht, darüber direkt am Anfang zu sprechen, weil dann auch genügend Raum ist. Wir sind beide auch noch frisch irgendwie drauf, dass wir auch darüber gut sprechen können und man ja nicht davor schon irgendwie anderthalb Stunden Podcast aufgenommen hat. Wir hatten jetzt heute auch ultra wenige Songs dabei, wie ihr gemerkt habt, ne? Einfach nur zwei Songs. Das wollen wir einfach komplett locker halten in Zukunft. Wir haben jetzt aber auch gesagt, so, weil wir jetzt halt Cover neu haben, Mois-Thema ultra präsent ist. Wir reden auch über unseren Besuch beim Splash, dass wir es auch so in so eine Richtung extrem machen wollten und eben, ne, jetzt mal nur zwei Songs mit dabei hatten. Ich habe so das Gefühl, so an krassen Release-Fridays werden wir auch vier Songs mit dabei haben oder fünf Songs, je nachdem, was aber halt so die Woche hergibt, ne, ob krassere Themen dabei sind, krassere Songs und so, und wollen es einfach nach diesem Konzept sozusagen halten. Und ja, gebt uns gerne mal Feedback, wie ihr das fandet. Ziel ist einfach, dass der Podcast insgesamt knackiger, lebendiger wird und wir uns so frei machen von so einer bestimmten Reihenfolge, wie sie sein muss, sondern wir das so eher nach einem eigenen Ermessen machen können. Okay, wie macht der Aufbau wirklich Sinn? Vielleicht mal hier Thema als erstes, dann Song, dann wieder Thema, dann Song oder so. Das wird sich alles zeigen in der Zukunft. Aber yes, hat mir Spaß gemacht heute.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich war wirklich auch so ein bisschen aufgeregt mal wieder nach so vielen Jahren Podcasting, weil es halt ja ein ganz neues Konzept ist, dieses so Themen in den Vordergrund stellen. Und ich kann dem, was du gerade gesagt hast, auch nichts hinzufügen. Deswegen, wir sind wirklich so auf euer Feedback gespannt. Es war jetzt das erste Mal, da werden wir uns natürlich auch noch ein bisschen eingrooven, ja. Aber wir sind so gespannt, was ihr von diesem neuen Ansatz haltet. Und auch, wenn ihr es einfach nur cool fandet, dann lasst uns das auch wissen, dass nicht irgendwie ein paar wenige, denen es vielleicht nicht gefällt, schreiben uns und wir denken, das ist irgendwie jetzt die Meinung von allen. Also auch wenn es euch so gefällt, dann schickt uns das Feedback einfach, ob es ein Daumen hoch ist auf Instagram, unter dieser Folge bei Spotify, eine ganz kurze E-Mail an hallo@deutschrap-plus, egal wo ihr wollt, lasst uns bisschen Feedback da, damit wir alle zusammen hier den coolsten, spannendsten und heilsamsten deutschen Podcast machen. Wir haben auf jeden Fall übel Bock auf diesen neuen Ansatz und an der Stelle sagen wir over and out und wir hören uns nächste Woche wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.